NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie im Studio Jan Ehlert und das sind heute unsere Themen. Zwischen Ekel und Ethik, kirchliche Positionen aus Niedersachsen zum Eierskandal. Über Chancen und Grenzen des christlich-muslimischen Dialogs. Der scheidende Islambeauftragte der evangelisch-lutherischen Nordkirche, Axel Matyba, zieht Bilanz. Wir haben mit ihm gesprochen. Außerdem Medizin und Magie. Hexenheiler in Kenia haben Konjunktur. Und was ist den Menschen heilig? Über den Wert von Tabus in den Religionen. Mit BSE-Erregern verseuchtes Rindfleisch, Dioxin in Biofutter, Pferdefleisch in Fertiggerichten und nun der nächste Lebensmittelskandal, das Insektengift Fipronil, das in Eiern festgestellt wurde. Wieder, wie schon bei den vorherigen Skandalen, sind die Schockwellen bei Verbrauchern, Landwirten und Politikern groß. Wie aber könnte man aus diesem Kreislauf aussteigen? Welche Lehren lassen sich ziehen aus den Erfahrungen mit der Fipronilbelastung? Brigitte Lehnhoff hat kirchliche Landwirtschaftsexperten befragt und sich auch auf einem Geflügelhof in Osnabrück umgesehen.
Wir halten ungefähr 10.000 Hühner auf dem Betrieb, in 4 Ställen. Also bis zu 3.000 Hühner in einem Stall. Hier sind 2.500 drin.
Johannes Kottmann, Landwirt in Osnabrück-Sutthausen, vermarktet die Eier seiner braunen Legehennen direkt. In den letzten Tagen hat der 57-Jährige sehr viel telefoniert. Besorgte Kunden wollten von ihm wissen, ob auch in seinem Betrieb das Insektengift Fipronil eingesetzt wird.
Milbenbekämpfung machen wir in der Regel mit Silikatstaub. Das ist ja auch biologisch abbaubar. Also wir sind einfach nicht betroffen. So kann ich die Kunden beruhigen. Wo ich erbost drüber bin, ist, dass es solche Leute gibt, die solche verbotenen Substanzen in der Lebensmittelproduktion einsetzen.
Was Johannes Kottmann hier anspricht, ist das eigentliche Problem hinter dem aktuellen Lebensmittelskandal. Jedenfalls sieht es Ricarda Rabe so, Landwirtschaftspastorin der Hannoverschen Landeskirche.
Es ist auch eine Vertrauenskrise, die im Moment im Gang ist. Die Landwirte können sich nicht darauf verlassen, dass das, was da gespritzt wird, was da verwendet wird, absolut in Ordnung ist. Sie müssen es aber tun. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass das, was wir im Lebensmittelhandel kaufen können, absolut in Ordnung ist. Müssen es aber tun.
Wie aber rauskommen aus der Vertrauenskrise? Die Landwirtschaftspastorin hat keine einfache Antwort.
Also bei dieser ganzen Frage, wie geht das mit Landwirtschaft weiter, sind wir immer alle mit im Boot.
Die Landwirte, also genauso wie die Produzenten von Futter oder Reinigungsmitteln und der Lebensmitteleinzelhandel.
Und da sind wir als Verbraucher mit dabei, immer wieder. Weil wir immer noch gucken, wie kann ich meine Lebensmittel möglichst billig einkaufen. Müssen die Landwirte dem Druck, der vom Lebensmitteleinzelhandel dann ja auch kommt, möglichst billig die Ware zu liefern, so darauf reagieren, dass sie so produzieren können, dass sie selber auch noch überleben? Also solange wir nicht alle bereit sind, bei uns anzufangen, solange wird sich da nichts ändern.
Preisdruck und Gewinnstreben. Aus Sicht des niedersächsischen Landwirtschaftsministers Christian Meyer sind das die Triebkräfte des aktuellen Eierskandals.
Ja, man merkt, dass damit kriminelle Energie aus kommerziellen Interessen, ein verbotenes Insektizid eingemischt wurde. Und von da ist das nur ein Beispiel für eine aus den Fugen geratene Industrialisierung der Lebensmittelproduktion.
Als Grünen-Politiker fordert Meyer die Agrarwende. Johannes Buss, Leiter der katholischen Landvolkhochschule Ösede, will so weit nicht gehen. Agrarwende, auch bio und konventionell, seien mittlerweile politische Kampfbegriffe.
Da sind Grenzen überschritten worden, aber zu sagen, dass es grundsätzlich in eine komplett falsche Richtung gegangen ist, das würde ich nicht so sehen.
Buss beobachtet, dass auch in der Bildungsarbeit die Auseinandersetzungen über Landwirtschaft schärfer und die Positionen extremer werden. Als Ursache sieht er einerseits Weiterentwicklungen in der Tierethik und im Tierrecht, auch veränderte Ernährungsgewohnheiten. Andererseits sprechen aber Landwirte und Verbraucher nicht mehr miteinander.
Also der Handel, der dazwischen gerutscht ist, hat eigentlich alles übernommen und dieser Dialog, der direkte Dialog, hat abgenommen.
Der Theologe und Zoologe Rainer Hagenkott aus Münster fordert daher die Kirchen auf, im Religionsunterricht das Thema Tierethik stärker aufzugreifen. Aber auch im Alltag muss mehr Platz sein für Diskussionen. Die katholische Landvolkhochschule Ösede hat daher das Projekt Dorfgespräch entwickelt. Sie sucht Landwirte, die Nachbarn einladen und zeigen, wie die Familien tagtäglich auf dem Hof leben und arbeiten.
Und ich merke schon, dass es sehr viele Landwirte gibt, die da sehr reserviert sind und Angst davor haben, Was gibt es für Reaktionen? Und wir merken, dass die Unwissenheit bei den Menschen, die dann kommen, die eigentlich direkt neben einem Bauernhof wohnen, trotzdem sehr, sehr groß ist. Es bringt nichts, nur im Seminarraum darüber zu reden, sondern die müssen das selber auch sehen, wie mit dem Tier umgegangen wird. Und damit machen wir gute Erfahrungen.
Ein Beitrag war das von Brigitte Lehnhoff. 4 Jahre lang war Pastor Axel Mattüber Islambeauftragter der evangelisch-lutherischen Nordkirche. In dieser Zeit hat er viele Projekte angestoßen, die den Kontakt zwischen christlichen und muslimischen Gemeinden gestärkt haben, zum Beispiel die erste internationale christlich-muslimische Konferenz in Hamburg. In dieser Zeit fielen aber auch die von Islamisten begangenen Terroranschläge auf Charlie Hebdo, in Nizza, auf den Berliner Weihnachtsmarkt, in Hamburg-Barmbek. Keine leichten Zeiten also für einen friedlichen Dialog, der aber umso wichtiger erscheint. Zum 31. August endet nun die Amtszeit von Axel Mattüber als Islambeauftragter. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie sich aus seiner Sicht in diesen 4 Jahren das christlich-islamische Zusammenleben verändert hat.
Sie haben ja eben schon die Rahmenbedingungen beschrieben. Ja, es ist schwierig gewesen, diesen Dialog zu führen, weil er immer wieder durch die politischen Rahmenbedingungen beeinflusst wurde. Auf der anderen Seite betone ich immer sehr gerne den großen Wunsch, mehr voneinander zu verstehen und nicht auf diese politischen Rahmenbedingungen und schrecklichen Terroranschläge den Dialog zu reduzieren, sondern einfach auch mehr von der Religion, von den Schätzen des jeweils anderen zu hören, sich darüber auszutauschen und dann auch zu überlegen, wie man konkret etwas für unsere Gesellschaft tun kann.
Wie groß ist denn die Bereitschaft auf beiden Seiten dazu, genau dieses zu tun, diesen Dialog zu suchen?
Ich habe eine große Bereitschaft festgestellt, sowohl in Gemeinden unserer Nordkirche als auch bei unseren muslimischen Partnern. Dabei verhehle ich nicht, dass es auf beiden Seiten auch Personen gibt, die diesem Dialog wenig oder gar nichts abgewinnen können, ja noch deutlicher dagegen sind. Das ist normal. Ich halte es auf beiden Seiten für eine Minderheit.
Nun haben Sie als Beauftragte der Nordkirche hauptsächlich mit Muslimen aus der Türkei, mit türkischstämmigen Muslimen zu tun gehabt. Und auch dort blicken wir in Deutschland ja manchmal doch etwas verwundert auf die Entwicklung in der Türkei unter Erdogan und auch unter die Zustimmung, die er von vielen türkischen Muslimen in Deutschland bekommt. Was sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, das hat belastet. Das ist auch schwierig, darüber ins Gespräch zu kommen. Umso dankbarer bin ich gewesen, dass wir hier in unserer Nordkirche sehr belastbare Beziehungen zu unseren Partnern, auch zu dem Verband DITIB Nord und seinem Vorsitzenden haben und auch in großer Offenheit und Klarheit über Dinge sprechen konnten. Dass es darüber auch lebhafte Diskussionen in den Gemeinden gibt, ist keine Frage. Aber auch hier finde ich es wichtig, wenn wir, wie zum Beispiel in Wilhelmsburg, mit den Imamen vor Ort uns hingesetzt haben und über die Fragen und auch über die Irritationen offen und klar miteinander gesprochen haben. Nur das ist der Weg, der meines Erachtens geht. Und dafür bin ich auch dankbar, dass wir die sogenannten Staatsverträge haben.
Aber wie klar sind denn diese Gespräche da? Wie klar können Sie oder wollen Sie in diesen Gesprächen auftreten? Erinnern wir uns an den Evangelischen Kirchentag in Köln 2007, 10 Jahre ist das her. Da hat der damalige EKD-Vorsitzende Wolfgang Huber ganz offen auf einem Podium von den Muslimen Religionsfreiheit in arabischen Ländern für Christen eingefordert, mehr Rechte für Frauen eingefordert in Moscheen. Solche Töne hat man von Ihnen eher selten gehört.
Dass man diese Fragen ganz klar und ganz deutlich ansprechen kann. Ich habe das auch angesprochen. Aber ich muss auch ganz klar sehen, was ist meine Aufgabe und wie kann ich diese Punkte in den Zusammenhängen, in denen ich tätig bin, offen ansprechen. Konkret, ich habe immer wieder auch über Religionsfreiheit in muslimischen Ländern gesprochen. Ich halte es aber für einen Fehlschluss, wenn wir die Muslime, die Bürgerinnen und Bürger hier unserer Gesellschaft sind, für die Entwicklungen dort verantwortlich machen. Oder, was ich noch schwieriger finde, sagen, eure Religionsfreiheit hier ist abhängig von der Religionsfreiheit der Christen in Herkunftsländern.
Jetzt haben wir viel auf das geschaut, was Muslime vielleicht einbringen müssen in den Dialog. Wie sieht es umgekehrt aus? Was würden Sie sich von christlichen Gemeinden wünschen?
Eine Offenheit und ein Interesse an der anderen Religion. Ich glaube, dass es heute religiöses Leben, religiöses Denken, religiöses Fühlen nur noch gibt, wenn die interreligiöse Dimension mitbedacht wird. Das heißt, ich muss mich schon auch mit der Religion der anderen auseinandersetzen und es reicht nicht, dass ich dann irgendwelche Schlagzeilen aus Zeitungen oder so für die Essenz der Religion der anderen halte. Ehrliches Interesse, Begegnungen, wie sie an vielen Orten stattfinden, um sozusagen die Schätze des jeweils anderen kennenzulernen und darüber dann auch ins Gespräch zu kommen. Ich denke, dass eine interreligiöse Vielfalt in unserem Land Realität ist. Und ich glaube auch, dass wir als religiöse Menschen in diesen säkularen Staat viele wichtige Dinge einbringen können, einbringen sollen. Und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, dass unser Grundgesetz die Möglichkeiten für Religionen an den Entwicklungen hier mitzuarbeiten schafft. Wir sollten sie nutzen.
Das sagt der scheidende Islambeauftragte der evangelisch-lutherischen Nordkirche. Zum 1. September wird der gebürtige Schleswig-Holsteiner nun Auslandspastor in Paris, wo er die deutsche evangelische Gemeinde betreuen wird. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft.
Die Präsidentin der Leprahilfe, Gudrun Freifrau von Widersperg, hat die verstorbene katholische Ordensfrau und deutsche Lepraärztin Ruth Pfau als große Kämpferin für eine bessere Welt gewürdigt. Pfau habe zigtausenden von Lepra gezeichneten und aus der Gesellschaft ausgegrenzten Menschen mit ihrer medizinischen und sozialen Hilfe ein neues Leben geschenkt, so Widersperg weiter. Ruth Pfau, die der Kongregation der Gesellschaft der Töchter vom Herzen Marie angehörte, kümmerte sich seit den 1960er Jahren um Leprakranke in Pakistan. Sie war dort in der Nacht zum Donnerstag im Alter von 87 Jahren gestorben. Die Zahl der Ehescheidungen im Norden ist leicht zurückgegangen. In Schleswig-Holstein sank die Zahl der Trennungen um 2% auf 6.914 Fälle. Auch in Hamburg und Niedersachsen nahm die Zahl der Ehescheidungen leicht ab. In Mecklenburg-Vorpommern ließen sich dagegen deutlich mehr Paare scheiden als noch im Vorjahr. Die Zahl der Trennungen stieg hier um 11%. Mehr als jede fünfte Ehe ging dabei nach der Silberhochzeit auseinander. Laut einer Studie des Kölner Soziologen Michael Wagner bleiben Protestanten und Katholiken dabei länger verheiratet als Menschen ohne religiöse Bindung. Ehen würden seltener geschieden, wenn sich die Partner an christliche Regeln des Zusammenlebens hielten, sagte er. Ein geringeres Scheidungsrisiko sei aber nicht automatisch mit einer glücklichen Ehe gleichzusetzen. Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister hat die Politik mit Blick auf die Wahlen in Niedersachsen und auf Bundesebene zu Fairness ermahnt. Er sei besorgt über die persönlichen Verletzungen und Demütigungen der letzten Tage, sagte Meister. Wenn wir einen Wahlkampf in diesem Stil erleben, dann werde dieser das Ansehen der Politikerinnen und Politiker beschädigen. Was wir dagegen bräuchten, seien glaubwürdige Politiker, denen wir vertrauen können und die mit dieser Glaubwürdigkeit in den Debatten überzeugten, so der evangelische Bischof, der betonte, es dürfen nicht einzig Machterwerb und Machterhalt im Vordergrund stehen, sondern auch Werteorientierung und grundlegende politische Tugenden.
Soweit die Meldungen aus Religion und Gesellschaft. In Kenia ist der Wahlkampf inzwischen vorbei. In der vergangenen Woche wurde dort ein neuer Präsident gewählt. Es kam auch zu Ausschreitungen mit mehreren Toten. Im Wahlkampf wurden zudem auch ungewöhnliche Methoden eingesetzt. Einige Kandidaten haben sogar Dämonen und Geister um Unterstützung gebeten. Denn viele Kenianer glauben an die Macht der sogenannten Witch-Doctors, die neben Wahlsiegen auch Reichtum, Erfolg und Rache für betrogene Ehegatten versprechen. ARD-Korrespondentin Linda Staude berichtet aus Kenia.
Vier Männer in roten Roben singen und spielen auf traditionellen Holzinstrumenten. Ein fünfter gräbt ein Loch in den Sand unter einem großen Baum, füllt es mit Wasser und vollzieht ein langes und kompliziertes Ritual. Die Gruppe sogenannter Witch Doctors soll einen Fluch aufheben, den die Bewohner des kleinen Dorfs Loma für ihre Armut verantwortlich machen. Der Glaube an Hexen, Dämonen und Voodoo ist weit verbreitet in Kenia. Ja, es gibt Hexerei, das ist erwiesen, sie existiert. Das Wartezimmer in einem kleinen Haus in Nakuru ist voll. Junge Paare mit kleinen Kindern, ältere Damen und gut gekleidete Männer sitzen auf bunt gemusterten Sofas, bis Enet Mutheu Zeit für sie hat. Ich habe meine Kräfte von meiner Großmutter geerbt. Wir haben Geister mit der Macht, uns die richtige Medizin zu zeigen. Damit sind keineswegs nur Kräuterarzneien gemeint. Enet Mutheu demonstriert einen Zauber für untreue Ehemänner. Eine Flasche mit Steinen, einem Ei und Pflanzen darin. Dazu ein phallusartig geschnitztes Holzstück, das man öffnen kann. Das ist der Zauber. Wir legen Zettel mit den Namen hinein. Dann machen wir es zu und tun es zu der Flasche. Die alarmiert uns und wir wissen dann, ob der Mann immer noch eine Affäre hat. In diesem Fall trifft ihn ein Fluch. Über die peinlichen Folgen berichten regelmäßig sogar die Hauptnachrichten im kenianischen Fernsehen.
Their moment of passion soon turned into their worst nightmare. They were struck.
Der Moment der Leidenschaft wurde zum Albtraum, sagt der Reporter. Sie sind stecken geblieben. Das ehebrecherische Pärchen wird, mitten im Liebesakt an strategischer Stelle zusammengehext, quer durch eine johlende Menge Gaffer getragen. Zu Enet Mutheu, die sie befreit. Solche Berichte bringen sogar bekannte Unternehmen dazu, Magie zur Hilfe zu rufen, wenn es nicht so gut läuft. Ich arbeite für die Supermarktkette Nakumat. Die Geschäfte in ganz Kenia gehen immer schlechter. Wir hatten nicht genug Kunden. Also haben meine Bosse mich gebeten, zu Baba Nyuki zu gehen, damit er unsere Geschäfte ankurbelt. Und jetzt haben wir wieder eine Menge Kunden. Linda Apio hat eine ascheartige Substanz vor dem Eingang des Supermarkts verstreut, die ihr der Witch-Doktor gegeben hat. Baba Nyuki oder zu Deutsch Vater der Bienen erklärt, dass solche Medizin auch für Politiker auf Wahlstimmenfang funktioniert. Ich habe die Macht, Menschen dazu zu bringen, dich zu lieben. Wenn ein Kandidat zu mir kommt, gebe ich ihm Medizin, in der er baden kann oder die er in den Mund nimmt, bevor er mit den Leuten redet. Dann kriegt er definitiv den Sitz, den er will. Die Presse ist voll mit Berichten über Politiker, die ihrem Wahlkampf mit Voodoo auf die Sprünge helfen. Redakteur Charles Carriage von der Tageszeitung Star. Das ist nichts Neues, es passiert dauernd. Viele Leute haben da keine Skrupel, aber in einigen Regionen ist es politischer Selbstmord, wenn man mit so etwas in Verbindung gebracht wird. Im mehrheitlich christlichen und strenggläubigen Kenia wird Voodoo als Teufelswerk betrachtet. Am Kele Baminga. Diese Witch-Doctors benutzen satanische Kräfte, denn Dämonen sind real, das steht sogar in der Bibel. Mit satanischen Kräften kann man Wunder bewirken. Und das macht Angst. Allein 2015 wurden in Kenias abergläubischer Küstenregion 50 Menschen der Hexerei beschuldigt und getötet. Verdächtig viele von ihnen waren ältere Menschen, deren Verwandten ein größeres Erbe zu erwarten hatten. Teddy Mwambire, der Vizechef des Lokalparlaments. Die Regierung tut sehr wenig dagegen, denn wenn eine angebliche Hexe getötet wird, dann sind die Behörden plötzlich sehr nachsichtig mit ihrer Untersuchung. In diesen 50 Fällen wurde niemand verhaftet oder auch nur des Mordes verdächtigt. Enet Mutheu hält solche Vorwürfe, dass sie satanische Kräfte benutzen könnte, denn auch für vorgeschoben. Sie ist selbst gläubige Christin, sagt sie, und besucht regelmäßig den Gottesdienst. Wir halten niemanden davon ab, in die Kirche zu gehen, denn Gott hat alle Macht. Er hat die Medizin geschaffen, die wir benutzen.
Ein Beitrag von Linda Staude. Welche Rolle spielen Tabus für Religionen? Der Begriff stammt aus dem Polynesischen und verweist direkt auf den Glauben. Für die Normalsterblichen war die Berührung jener Menschen und Gegenstände verboten, die dem Heiligen zugeordnet wurden. Auch im gesellschaftlichen Miteinander gab und gibt es viele Tabus, doch viele davon sind ins Bröckeln geraten. Wer ein Tabu bricht, wird nicht gleich verdammt, sondern manchmal sogar mit besonders viel Aufmerksamkeit belohnt. Sind wir also auf dem Weg zu einer tabulosen Gesellschaft oder brauchen Menschen Verbote? Dazu ein Beitrag von Michael Hollenbach.
Es geht eigentlich um die Identität der Gemeinschaft, die sich mit Tabus schützt, klarstellt, was gehört zu uns, was gehört nicht zu uns und dementsprechend einen Tabubrecher mit dem Ausschluss bedroht.
Erläutert der Psychiater Hartmut Kraft und der Ethnologe Thomas Hauschild ergänzt:
Es gibt gar keine Religion ohne Tabus. Im ursprünglichen Wortsinn heißt es außerordentlich und jede Religion arbeitet mit dem Außerordentlichen.
Hartmut Kraft, der ein Buch über die Lust am Tabubruch geschrieben hat, betont, Tabus seien eigentlich sehr wichtig für eine Gesellschaft, aber
Tabus, die überflüssig geworden sind, wie zum Beispiel die verkrustete Sexualmoral der Nachkriegsära. In diesem Zusammenhang können wir sagen, dass Tabubrüche sicherlich notwendig sind, um einen Entwicklungsprozess in Gang zu setzen zu einer freieren Gesellschaft.
Wenn ein Tabu aufweicht, merkt man das oft an den Reaktionen der davon Betroffenen.
Es ist immer ein recht positiver Schritt, wenn aus einem Tabu ein Streitthema wird, über das öffentlich diskutiert werden kann.
Dieser Punkt sei im Islam längst erreicht, sagt Seyran Atesh. Die Feministin und Rechtsanwältin hat kürzlich in Berlin die liberale Ibn Rushd Goethe-Moschee gegründet. Aus Sicht des konservativen islamischen Mainstreams hat sie dabei gleich mehrere Tabus gebrochen.
Das allererste ist, dass wir als Männer und Frauen gemeinsam beten. Das geht gar nicht in den Augen vieler Konservativer und Orthodoxen. Und das Tabu ist auch, dass wir ohne Kopftuch oder mit Kopftuch, je nachdem, wie die Frau das gerade möchte, beten, dass das beides geht und dass eine Frau durchaus vor einer gemischten Gruppe vorbetet. Das sind die drei großen Tabus.
Jede Religion, jede Ethnie, ja jede Familie habe ihre eigenen Tabus, sagt Hartmut Kraft. Aber gerade in einer multikulturellen Gesellschaft wie der deutschen gäbe es bestimmte Besonderheiten zu beachten.
Je vielfältiger wir in unserer Gesellschaft werden, haben wir mit sehr verschiedenen, unterschiedlichen Tabus der einzelnen Gruppen zu tun, die sich teilweise überschneiden, teilweise widersprechen und dann immer wieder ausgehandelt werden müssen.
Tabus, wie zum Beispiel die Vorgabe in manchen Religionsgemeinschaften, nur innerhalb der eigenen Gruppe zu heiraten. Wer davon abweicht, dem droht der Ausschluss.
Das muss ich ja nicht teilen, aber ich denke, es ist gut für das Zusammenleben, wenn ich etwas akzeptieren kann, sofern es natürlich nicht meinem Verständnis zutiefst entgegenläuft.
Und auch wenn es den eigenen ethischen Auffassungen widerspricht, so geht es doch um die Pflege einer demokratischen Diskussionskultur. Aber die wird vor allem im Internet häufig verletzt. So bekam Seyran Atesh, die Gründerin der neuen liberalen Moschee in Berlin, zahlreiche beleidigende und menschenverachtende Posts.
Die Menschen trauen sich mit Fake-Namen und Fake-Accounts sehr viele Dinge zu sagen und zu versenden, die sie vorher sich nicht getraut hätten, weil diese Menschen sind feige.
Gerade bei religiösen Themen rufen Tabubrüche schnell auch Fundamentalisten auf den Plan, die selbst vor der Androhung von Gewalt nicht zurückschrecken.
Da wird Angst gesät. Und die soll natürlich ganz klar der Durchsetzung dieses Tabus dienen. Und wenn es um Leib und Leben geht, dann ist man mit der Frage konfrontiert, welches Risiko will ich eingehen?
Vor dieser Frage steht auch Seyran Atesh. Nachdem sunnitische Religionswächter der ägyptischen Al-Azhar-Universität in einer Fatwa die Gründung liberaler Moscheen verboten haben, steht Seyran Atesh unter Polizeischutz.
Das ist ein ganz klares, offenes Zeichen für diese Verurrung, weil man weiß nicht, wohin das tatsächlich führen kann, wozu man dann fähig ist.
Lange Zeit galt der Tabubruch als etwas Positives. Verkrustete Strukturen wurden aufgebrochen, überkommene Moralvorstellungen in Frage gestellt. So mancher äußerte die Vision einer tabulosen Gesellschaft.
Das halte ich für absoluten Unsinn. Eine tabulose Gesellschaft gibt es nicht und in meiner Sichtweise wird es das auch niemals geben.
Ein Beitrag von Michael Hollenbach. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Ehlert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.